Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
Du hast dich auf eine Reise der Selbstoptimierung begeben. Du hast dich in Bergklöstern in Geduld geübt. Du hast Disziplin gelernt, während du durch die trockensten Wüsten gerannt bist. Und hast deinen Fokus gefunden unter der Wasseroberfläche von gefrorenen Seen. Während du im Zug einen Ellenbogen abbekommen hast. Sieh mehr, wenn du hörst. Hör den nächsten Bestseller, der dich zu deiner besten Version werden lässt. Auf audible.de.
Fieberpitch. Der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, mit Cristiano Ronaldo und dem VfB Stuttgart und den Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen stellen wir heute her mit Daniel Haug, Fußballkommentator beim größten Lokalradio in Baden-Württemberg, VfB Stuttgart-Experte, die neue 107.7. Hallo Daniel.
Hallo Malte, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, schön, dass du Zeit hast nach dem Spiel gestern, was du im Stadion sicherlich dann auch für uns mitverfolgt hast, um gleich ein bisschen deine Eindrücke vom VfB Stuttgart zu schildern. Aber kurz zu deinem Sender, die neue 107.7, bester Rock und Pop ist euer Claim. 80er, 90er und Classic Rock, also ich komme nicht aus Baden-Württemberg, würde ich kommen, würde ich euch hören, weil das holt mich als alten Sack komplett ab. Ist das musikalisch auch so deins? Du bist deutlich jünger als ich.
Ja, erstmal sehr schön, freut mich. Du bist wahrscheinlich auch die perfekte Zielgruppe hier für uns. Ja, mich holt's schon ab. Bin aufgewachsen über meinen Vater mit Musik in dieser Richtung und bis heute dabei geblieben, heißt, ich bin hier nicht nur beruflich tätig, sondern höre es auch privat ganz gern.
Das klingt doch gut. Musikalisch können wir uns also auf einen Nenner einigen hier im Podcast. Vielleicht auch bei der Eingruppierung unseres heutigen Geburtstagskind in die Fußballgeschichte. Cristiano Ronaldo wird heute 40, CR7 hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch natürlich von dieser Stelle. Er ist Stammhörer, wir wissen das. Welche Rolle spielt er für dich fußballerisch? Lassen wir mal die ganzen Kontroversen neben dem Platz aus. Beschränken wir uns mal wirklich nur auf das Fußballerische. Welche Rolle hat er bei deiner fußballerischen Sozialisation gespielt?
Ja, er hat sich quasi durchweg begleitet. Ich glaube, meine erste Erinnerung war damals EM 2004. Da war ich 13 und dementsprechend quasi die komplette Karriere jetzt als aktiver Fußballzuschauer, als Fan mitverfolgt, miterlebt. Dann natürlich auch den Wechsel zu Real, vor allem die Zeit da. Und ja, ist ja immer die Grundsatzdiskussion, glaube ich, vor allem in meiner Generation, Messi oder Ronaldo. Da würde ich sagen, bin ich schon eher Team Ronaldo, weil er für mich irgendwie ja präsenter war, vielleicht auch durch seine Art neben dem Platz und dem allem drum und dran, wie gesagt, ausgeklammert. Aber ich glaube, dass das da mit reinspielt. Und dann ja war für mich mit Blick auf den spanischen oder internationalen Fußball irgendwie Real Madrid der Verein, wo ich mehr angedockt habe, auch als Teenie und mehr verfolgt habe. Und deswegen ja ist er für die Generation, die ich so verfolgt habe, die Nummer eins.
Jetzt komme ich, alter Sack, und sage, für mich ist Maradona immer noch der Beste all-time. Aber das ist ja schwer zu vergleichen. Mit dem bin ich dann eher noch aufgewachsen. Den habe ich dann vor allen Dingen natürlich in Ausschnitten gesehen. Vielleicht verklärt das auch die Erinnerung noch so ein bisschen, weil man eben immer nur die Highlights gesehen hat und vielleicht die Lowlights. Gut, neben auch da das Außerfußballerische natürlich auch sehr groß gewesen bei Maradona. Aber man hat die fußballerischen Highlights vor allen Dingen eben gesehen. Aber das ist sowieso ja ein Ranking, was unheimlich schwer aufzumachen ist. Wenn ich meine Kinder frage, zwischen 5 und 10 sind die alt, die sagen dann, oh, Mbappé, Messi, Ronaldo, ja, die Namen fallen auch. Neymar, da lache ich dann einmal ganz dreckig, weil nein, also ja, aus meiner Sicht nicht. Der Sohn von Cristiano Ronaldo sagt auch, Papa, du bist schlechter als Mbappé.
Ja, ist vielleicht, glaube ich, jetzt so die Generation halt, wenn, ja, man Ronaldo vor allem nur noch die letzten Jahre so seiner Karriere verfolgt hat, kann man den Eindruck schon haben, vielleicht speziell im Vergleich mit Mbappé, aber über die Länge der Zeit und ja, diese Dauerpräsenz, Glaube ich, muss MAP da noch ein paar Jahre ein bisschen was nachlegen.
Na, hat ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja noch jung, bis zu den 40, die Ronaldo jetzt erreicht, ist es noch ein bisschen hin. Aber der scheint ja auch gar nicht ans Aufhören zu denken. WM26 hat er sich wohl auch schon wieder als Ziel gesetzt. Kannst du dir vorstellen, dass er danach aufhört oder dass er dann einfach noch weitermacht? Ich meine, der spielt in Saudi-Arabien. Das ist jetzt nicht die Knochenmühle, wie es vielleicht die Top-Ligen in Europa wären. Da kann man vielleicht auch noch mithalten mit 40.
Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Geldtechnisch dürfte das keine Rolle mehr für ihn spielen. Aber ja, er hat Spaß, nimmt da noch ein paar Millionchen mehr dazu ein. Und ja, wenn ihn die Portugiesen bei der WM nochmal sehen wollen, okay. Weiß ich nicht. Ich fand es jetzt letztes Jahr bei der EM schon teilweise ein bisschen schwierig, weil er hat natürlich diese Aura und diesen Glanz auch dieser ganzen Karriere, aber er hat eben, da sind wir auch ehrlich, nicht mehr dieses Niveau. Mhm. Und für die saudische Liga mag das noch reichen für 2-3 Jahre, auch mit über 40, aber glaub auf WM-Niveau und mit dem Anspruch der portugiesischen Nationalmannschaft wird es dann schon irgendwann ein bisschen schwierig.
Ja, da gucken wir mal. Wenn er aufhört, droht ihm vielleicht auch die Midlife-Crisis. Das möchte er vielleicht dann auch lieber noch hinauszögern. Da sind wir aber beim Thema. Nicht bei der Midlife-Crisis, sondern bei der Mid-Season-Crisis. So etwas in der Art hatte ja der VfB Stuttgart in den letzten Tagen. Man muss ja wirklich Tagen sagen, weil das Programm so eng getaktet ist. Bis zu diesem 1:0-Sieg über Augsburg gestern Abend im Pokal und dem Einzug ins Halbfinale. Und darüber sprechen wir jetzt hier bei uns.
Das Thema des Tages.
Ja, ist denn diese Mid-Season-Crisis, wie ich sie eben genannt habe, nach diesem 1:0-Sieg aus deiner Sicht, Daniel, jetzt vorbei? Nach den Pleiten 0-2 gegen Mainz, 1-4 gegen PSG, 1-2 gegen Gladbach, ist das jetzt der erhoffte Brustlöser gewesen?
Also ergebnistechnisch auf jeden Fall. Man erhofft sich jetzt natürlich auch aus VfB-Sicht vor allem, dass das jetzt so das entscheidende Spiel war. Fußballerisch, ja, war es jetzt noch nicht die ganz große Offenbarung, glaube ich, muss man auch ehrlich sagen. Ich war fast ein bisschen überrascht oder erstaunt, dass es doch so sehr nachwirkt, die drei Spiele, weil wie du gesagt hast, hat ja auch Sebastian Hoeneß vor der Pressekonferenz oder auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betont, es sind 8 Tage. Der VfB ist in dieses Jahr reingestartet mit 3 Siegen in Folge und man hatte den Eindruck, das ist wieder das Level der Vorsaison über weite Teile. Und dann gibt es über dieses Mainz und vor allem dieses Paris-Spiel so einen Riesenbruch. Dann kommt Gladbach noch oben drauf, tut man sich gestern extrem schwer, hat wahrscheinlich das Glück, dass es bei allem Respekt in Anführungszeichen nur Augsburg war, dass man sich da irgendwie mit einem 1:0 da durchgemogelt ist zu fies, aber ja, irgendwie so ein bisschen durchgequält hat. Und ja, jetzt erhofft man oder denke ich, kann das schon dieser Push wieder sein. Aber da muss schon noch fußballerisch auch wieder ein bisschen was passieren, weil man merkt jetzt schon, die letzten 3-4 Wochen haben vor allem, was den Umfang angeht, schon sehr gezehrt.
Du hast gesagt, es war nur Augsburg, aber die hatten immerhin so die ersten 20, 25 Minuten das Spiel ziemlich im Griff. Stuttgart eigentlich keine großen Chancen gelassen. Was hat dir insgesamt dann am Spiel der Stuttgarter gefallen und was hat dir vielleicht weniger gefallen? Was hat dir gefehlt?
Vor allem am Anfang, finde ich, wirkte es ja irgendwie komplett unkonzentriert, wackelig, instabil. Wie du sagst, Augsburg kam gut rein, hat gut gepresst, hat den VfB damit vor Herausforderungen gestellt, die man ja so von einem VfB gegen Augsburg nicht erwartet hätte. Klar muss man dazu sagen, hat jetzt den VfB schon auch in den letzten Tagen ein bisschen erwischt. Wagnermann kurzzeitig krankheitsbedingt ausgefallen, dann die ganzen Wechsel kurzfristig am Deadline-Day noch mit Ruhe weg, dann die 2 neuen Jungen dazu, die gestern schon im Kader waren, aber natürlich noch keine Startelf-Option. Und dann spielst du da mit einer Innenverteidigung, Chabot, Hendricks, die so noch nie zusammengespielt haben, die beide Innenverteidiger sind oder Hendricks auch kann, auch wenn er die letzten Wochen eher außen beim VfB oder vor allem außen gespielt hat. Aber da hat man schon gemerkt, irgendwie Abstimmung, auch Spielaufbau hinten raus, ganz schwierig. Auch Unkonzentriertheiten. Stergio, der dann da reinrückt auf der rechten Seite, verspringt dann 2-3 Mal der Ball und du denkst so, hey, ihr habt den Anspruch, eigentlich eine Champions-League-Mannschaft oder eine Europapokalmannschaft zu sein. Das fand ich dann schon krass, nachdem man ja eigentlich gesagt hat, der VfB hat eine zweite Garde sich so ein bisschen aufgebaut, die ein ordentliches Niveau weiter garantiert. Aber dann fand ich es gut, wie man sich dann irgendwie so ein bisschen rausgezogen hat. So nach 20, 25 Minuten gab es die eine Chance für Undav, wo du dann gemerkt hast, hey, der VfB merkt, wenn wir mal zielstrebig spielen, dann geht auch was. Und dann hatten sie so ihre gefühlt einzige richtige Druckphase, in der sie dann auch das 1:0 machen. Und da hatte man dann, fand ich, schon das Gefühl, dass man sieht, der VfB kann sich aus so schwierigen Situationen befreien, hat die Qualität. Und ja, dann fand ich es in der zweiten Hälfte in Ordnung, aber fast ein bisschen zu lässig und sorglos manchmal runtergespielt. Gerade über Kömür, der dann bei Augsburg noch reinkam, kam da schon nochmal ein, zweimal der Ansatz von Gefahr zumindest. Und eine Mannschaft mit ja anderem, mit anderem Offensivniveau, sage ich mal, hätte das gestern besser ausgenutzt.
Aber man muss ja dann auch in K.O.-Spielen natürlich dann so spielen, wie es eben möglich, nötig ist. Schönheitspreise gibt es da nicht. Hauptsache, man kommt am Ende weiter. Und das hat man in Stuttgart dann ja auch hinterher unterstrichen, dass dieses Halbfinale schon was ganz, ganz Wichtiges war. Dieser Hänger in den 8 Tagen vor diesem Spiel, wie hat man den im Verein bewertet? Also ich habe vom am Montag abgewanderten Innenverteidiger Rouault, du hast ihn eben schon angesprochen, gelesen, er hatte als Grund für seinen Wechsel oder seinen Wechselwunsch dann auch mit angegeben, dass er gefürchtet hat, dass, oder gefühlt hat, so hat er es glaube ich gesagt, dass nach diesem Aus in der Champions League beim VfB vielleicht jetzt eine Phase der Instabilität anbrechen könnte. Instabilität hat er ja als Innenverteidiger auch ein bisschen mit dran gewirkt. Aber ist das eine Gefahr, die mehrere geteilt haben oder ein Gedanke, den die gehabt haben? Oder war das was, was er jetzt einfach mal so rausgehauen hat, um zu begründen, warum er nach nur 1,5 Jahren den Verein schon wieder verlässt?
Eher Zweiteres hat da auf mich so gewirkt. Man kann den Eindruck bekommen, dass die Mannschaft vielleicht nicht ganz so gefestigt ist wie in der vergangenen Saison, weil sie natürlich zum einen teilweise umgestellt ist, vor allem was die Defensive angeht. Da hatte man vergangene Saison oft genug drüber gesprochen werden mit Anton und Ito, natürlich ein absolut verlässliches Duo. Und du hattest einen Torjäger, der dir die Tore garantiert hat. Das verteilst du jetzt auf mehrere Schultern, das ist schon in Ordnung. Aber so gerade diese Phase kam, glaube ich, für den VfB auch intern schon überraschend. Aber man hat es alles so abgetan, ein bisschen in die Richtung viele Spiele, junge Mannschaft, wir müssen uns daran gewöhnen und so Spiele sind dann auch immer mal drin. Dass es halt dann so geballt in einer Woche auf die Art und Weise kommt, ist dann wahrscheinlich ja nicht eingepreist oder hätte man nicht gedacht. Aber ja, muss man eben einfach auch sehen. Es ist ja trotzdem noch der VfB, der vor 2 Jahren mit Teilen auch dieses Kaders noch fast abgestiegen wäre, der zum ersten Mal seit 15 Jahren für den Verein wieder eine Champions League Dreifachbelastung hat mit Spielern, die nahezu null Europapokalerfahrung hatten und die vielleicht die ersten 3 Spiele speziell ja mit Leipzig und Freiburg auch ein bisschen ja nicht überperformt hat, aber schon sehr viel aus den Möglichkeiten gemacht hat, die sie dieses Jahr hatten. Und deswegen hatte ich das Gefühl, gerade mit Sebastian Hoeneß, der lässt da ja sowieso keine negativen Gedanken zu, ist da immer sehr aufs Positive gerichtet. Deswegen konnte ich jetzt den Gedanken von Rouault da nicht teilen. Hat dann gestern auch hier in Stuttgart im Kollegenkreis so ein bisschen die Runde gemacht, dass es alles so ein bisschen ja seltsam aufgefasst haben, wie du ja auch gesagt hast, weil als Verteidiger trägt er ja zum einen zur Stabilität bei und er war jetzt ja nicht der, also er hat es sehr ordentlich gemacht, vor allem dafür mit Blick auf seine Entwicklung und dass er da dann reingeworfen wurde, Anfang der Saison noch verletzt war. Aber er war jetzt nicht der, der dem VfB da groß die Spiele gerettet hat.
Nee, vor allem dann diese Aussage getätigt hat. Du hast Hoeneß angesprochen, der das alles etwas ja moderiert, auch wenn es für ihn natürlich auch eine neue Situation war. 3 Pflichtspiele in Folge hat er beim VfB vorher noch nie verloren. Also auch da ja schon etwas, was ihn sicherlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, auch wenn er das nach außen dann eben ganz gut weggedrückt hat mit seinem Spruch, vor 8 Tagen waren wir noch Weltmeister und jetzt sind wir plötzlich Bademeister, also auch ganz launig dann aufgefangen hat. Aber man hat nach dem Spiel schon gemerkt, wie ihn das sicherlich angefuchst hatte, denn wie der an der Seitenlinie dann oder auf dem Platz dann nachher gefeiert hat, auch mit der Kurve, das hatte ja für einen doch eher ruhigeren Vertreter wie Hoeneß schon fast Mike Thulberg Anleihen.
Absolut. Also da waren alle ein bisschen, ja, nicht überrascht, aber es ja, war doch sehr auffällig. Man hat ihn vielleicht 1-2 Mal schon so in die Richtung gesehen, gerade gegen Ende der letzten Saison, als man so das Gefühl hatte oder als dann auch klar war, sie schaffen wirklich die Champions League. Da hat er sich dann auch mal das Stadionmikro geschnappt und auch wenn er nicht der Typ ist, ging ja das Bild dann auch rum, dass er auf den Zaun dann gegangen ist. Aber das gestern war vor allem für den Zeitpunkt auch klar, es war jetzt ein Halbfinaleinzug, aber es ist quasi ja auch erst das Halbfinale so. Also ja. Du bist jetzt noch nicht im Finale, hast noch keinen Titel gewonnen oder dich für irgendwas qualifiziert, aber es hat er hinterher auch selber gesagt, dass man daran schon gemerkt hat, wie groß der Druck auch war, der da drauf lag. Du kommst aus diesen drei Spielen, drei Niederlagen in Folge, hast auch dreimal nicht gut gespielt und hast dann ein Heimspielpokal gegen Augsburg, wo du Favorit bist und wo du das Gefühl hast, du musst es jetzt ziehen, sonst wird es irgendwie eine seltsame Situation. Das hat Hoeneß zwar auch selber vorher runtergespielt, aber ich glaube schon, wenn der VfB gestern rausgeflogen wäre, wäre es schwierig geworden. Dann hast du einen für die Champions League zusammengestellten Kader, der plötzlich nur noch die Bundesliga hat und die Saison geht noch 4 Monate knapp. Und so hast du jetzt im März ein Halbfinale im Blick. Du hast so dieses Ziel, auch in der Liga weiter oben dran zu bleiben. Das kann der Mannschaft schon einen Schub geben. Und ab und zu lässt dann auch ein Sebastian Hoeneß mal ein paar Emotionen mehr auch zu.
Ja, die große Titelchance, nach 18 Jahren mal wieder was zu holen, nach dem Meistertitel, das wäre auch denn der erste Pokalsieg nach, ich glaube, 28 Jahren, das ist auch schon ewig lange her, damals mit Yogi Löw. Ja, also für dieses Ziel ist es vielleicht auch ganz gut, dass man dann mit dem Ziel jetzt im Blick diese Belastung aus der Champions League dann vielleicht gar nicht mehr hat, also doch noch was Positives im eigentlich Negativen, dass man ausgeschieden ist.
Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch in der ein oder anderen Kollegenrunde oder im Podcast schon diskutiert, wurden die Thesen aufgeworfen, dass ja es gar nicht so verkehrt ist, wenn der VfB nach der Ligaphase aus der Champions League raus ist. Ich dachte im Vorfeld immer, die zwei Spiele jetzt im Februar hätten auch nicht wehgetan, sondern hätten die Mannschaft eher gepusht. Aber jetzt merkt man schon auch bei einem Angelo Stiller, dass es körperlich sehr, sehr am Limit war, auch weil sie gefühlt teilweise mehr einstecken müssen. Die Gegner nehmen sie irgendwie noch härter ran, so auch ein Demirovic, wie der gestern teilweise bearbeitet wurde, Stiller schon erwähnt. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht so verkehrt ist, auch mit diesem Erlebnis negativ aus diesem Paris-Spiel, aus dieser Champions League rauszugehen, das als Erfahrung mitzunehmen und zu sehen, hey, an einem guten Tag gewinnen wir in Turin und können da mit den Besten in Europa mithalten. Aber wenn wir dieses Level eben nicht halten, dann sind wir eben auch nur Nummer 26, wo wir am Ende dann landen. Und das, glaube ich schon, kann jetzt ein Antrieb sein. Und vor allem, was jetzt natürlich durch das Champions League aus der Riesenvorteil ist, jetzt hat Sebastian Hoeneß wieder richtig Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Er hat ja immer so die Bezeichnung oder den Beinamen so ein bisschen der Bessermacher hier bekommen, weil er jetzt in den letzten zwei Jahren hier schon viele Nationalspieler produziert hat aus dem VfB-Kader. Und da war letzte Saison der Vorteil, dass er abgesehen bis zum Pokalviertelfinale überhaupt keine Doppel- oder schon gar keine Dreifachbelastung hatte. Und das wird jetzt ja wieder so ähnlich. Jetzt hast du noch ein Pokal-Halbfinale, irgendwann dann Mitte, Ende März. Und dann hast du sonst nur noch die Bundesliga und kannst unter der Woche mal wirklich 4-5 Trainingstage am Stück arbeiten. Und das glaube ich. Ich glaube, es braucht jetzt noch 1-2 Wochen, bis sich die Mannschaft so ein bisschen erholt, sich dann wieder auf diesen Rhythmus so ein bisschen einstellt. Aber dann glaube ich, dass man speziell Richtung Anfang März, Mitte März, dann den VfB auch fußballerisch schon nochmal auf einem anderen Niveau sieht.
Nationalspieler hat er gemacht. Das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, dass bei vielen dann eben sogar eine Vierfachbelastung war. Dazu eben noch die EM, die dann eben im Sommer dann auch sehr viel Regenerationszeit dann auch gekostet hat. Also ist ja auch alles was man als Hypothek dann mit reinschleppt. Und dazu dann noch der Fluch der guten Tat, also der guten Leistung in der Vorsaison, die dann wieder Ansprüche bei der Öffentlichkeit dann nährt. Das ist natürlich schon was so eine junge Mannschaft dann eben auch erstmal wegstecken muss. Du hast die Belastung schon als einen der Gründe angefügt für dieses Zwischentief. Gibt es da noch mehr? Gibt es vielleicht auch irgendwas, was du Hoeneß vorwerfen kannst, wo du sagst, na, der hat jetzt aber da auch nicht so performt, wie er das eigentlich normalerweise kann?
Ja, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich fand vor allem bei dem Paris-Spiel und auch bei dem Mainz-Spiel ist genau das eingetreten, was Hoeneß vorher auf der PK gesagt hat. Klar kann man im Vorfeld viel reden, aber ich glaube schon, dass Hoeneß da jemand ist, der authentisch ist und das gegenüber der Mannschaft auch verkörpert. Aber dass speziell gegen Mainz dann so überhaupt nicht dieser Kampf und diese Art und Weise des Mainzer Fußballs so irgendwie angenommen wird, werfe ich schon eher der Mannschaft oder den Spielern vor. Vor allem, weil Hoeneß speziell in diesen Champions-League-Wochen schon sehr auf Rotation und Jobsharing auch ein bisschen geachtet hat. Allein dadurch, dass so Spieler wie Woltemade und Hendricks ja gar nicht im Champions League-Kader stehen oder standen zu Saisonbeginn, da gar nicht mit nominiert wurden und sowieso nur für die Bundesliga in Frage kamen. Und dann durch die Sperren, die es da jetzt in den letzten Spielen auch immer wieder gab, mal Carazo, Chabot raus, Mio mal ein Spiel raus. Deswegen finde ich, hat Hoeneß eigentlich ganz gut gehandelt. Und ja, ist vielleicht schon eher das Problem, dass die Mannschaft manchmal so einen gewissen Hang zur Lässigkeit hat. Speziell nach dem Bratislava-Spiel. Man hatte das Gefühl, wir haben jetzt hier unser Endspiel für die Champions League erreicht. Nächste Woche haben wir ein geiles Heimspiel gegen Paris, hauen die weg. Und dann schmeißen wir damit im besten Fall PSG raus und sind weiter. So war so ein bisschen das Gefühl. Und dann neigt, glaube ich, die Mannschaft in manchen Situationen dazu oder Teile der Mannschaft in der Bundesliga vielleicht nicht ganz dieses Level abzurufen, was ja aber auf der anderen Seite auch ein Stück weit menschlich ist, dass du nicht alle drei Tage, wenn du es nicht gewohnt bist, immer dieses gleichbleibende Niveau abrufst. Aber genau, ich sehe eher da die Hauptursache gepaart mit der Belastung und dann natürlich ab dem Paris-Spiel mit Gladbach fand ich auch eine reine Kopfsache, weil dieses Paris-Spiel die Mannschaft schon ein bisschen ja, gebrochen hat für ein paar Tage, weil sie sich da anderes erwartet und erhofft hatten.
Und was man ja auch immer wieder rausstreichen muss, es sind ja drei Säulen der Vorsaison, die unheimlich wichtig waren, auch weggebrochen. Guirassy, Anton, Ito, also drei, die für diesen großen Erfolg dann für Platz zwei in der Liga eben mitverantwortlich waren, hauptverantwortlich waren, wenn man vielleicht sogar so will. Die sind alle weg, da mussten neue integriert werden, was ja für die Verhältnisse, wenn man guckt, Halbfinale Pokal, Platz 5 in der Liga, gut Champions League ausgeschieden, aber zum Teil eben auch gut performt. Aus deiner Sicht, welche Saisonbewertung stand jetzt vornehmen lässt?
Auf jeden Fall positiv, finde ich. Der VfB liefert ähnliches Niveau wie in der vergangenen, nicht ganz auf diesem Spitzenklasse, auch was das Fußballerische angeht, sind ein paar mehr Dellen drin in Form von Spielen als in der letzten Saison. Aber wie du es ansprichst, die drei Abgänge, klar ist jetzt die Saison, läuft schon eine Weile, aber man muss es immer wieder hervorheben. Das war einfach eine absolute Stamminnenverteidigung, die speziell für das VfB-Spiel auch im Spielaufbau sehr wichtig war. Und der VfB hat sich jetzt da in diesem Sinne, vor allem in der Defensive, ja keine großen Stars geholt, sondern du hast gespielt mit einem Rouault, der in der Saison davor komplett Ergänzungsspieler war. Dann mit einem Jeff Chabot, den du vom Absteiger geholt hast, klar Bundesliga erfahren, der es gut macht, vor allem defensiv, da sich, finde ich, auch aktuell nochmal immer besser reinarbeitet, aber der im Vergleich zu einem Anton natürlich im Spielaufbau kein 1:1 Ersatz ist. Dann kommt dazu die Verletzungsthematik, dann hast du einen Aldakil geholt, den du, glaube ich, als Stamminnenverteidiger eingeplant hattest, dass der dir ab Herbst irgendwann zur Verfügung steht. Der fällt fast bis zur Winterpause noch weiter aus, kommt jetzt so langsam rein, verletzt sich jetzt wieder. Dann Zagadou, der in der Vorsaison über ja mehrere Monate das zum absoluten Top-Niveau auch der Bundesliga gehört hat, was Innenverteidiger angeht, vergessen viele. Am Anfang hat ja Ito noch außen gespielt und ist dann erst später reingerückt, bevor dann Mittelstädt dann so langsam stärker wurde. Und deswegen, du spielst mit einer komplett neuen Innenverteidigung, die überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem, was du in der Vorsaison hattest. Und dafür fängt der VfB gut auf, auch offensiv. Sagen viele immer, Demirovic ist nicht der Guirassy-Ersatz, er ist ein anderer Spielertyp. Ja. Find eher Woltemade, der wächst so langsam in die Rolle rein, was so Bälle festmachen, ablegen angeht. Aber trotzdem hat Demirovic seine Tore gemacht, auch wenn er aktuell ja vergleichsweise mehr in der Krise ist, nicht so regelmäßig scored, aber trotzdem 8 Saisontore zum aktuellen Zeitpunkt und darf auch schon wieder bei 7 in der Liga. Das ist schon sehr in Ordnung, was der VfB da zeigt. Und ich finde, auch wenn man jetzt im vergangenen Sommer mehr Geld ausgegeben hat für die Transfers, speziell in der Offensive und die Vizemeisterschaft in der Vorsaison hatte, man muss diese Jahre davor trotzdem immer so ein bisschen im Blick behalten. Der VfB war einfach über 10 Jahre komplett weg von der Bildfläche. War zweimal abgestiegen, hat sich einmal in der Nachspielzeit des 34. Spieltags gerettet, im Jahr drauf in der Relegation und hat dann das Glück, dass Hoeneß so einschlägt und die Mannschaft so weiterentwickelt. Und klar kann man jetzt den VfB nicht mehr an der Relegation messen, aber es gehört zur Einordnung mit dazu.
Definitiv. Und zur Einordnung gehört auch, dass eben der von dir schon angesprochene Undav eben dann auch in den wichtigen Spielen dann auch wieder performt. Jetzt gegen Augsburg auch wieder zum Matchwinner geworden ist. Eine Säule aus der Vorsaison, ja, die gehalten wurde, beziehungsweise die verpflichtet wurde. Da gab es ja auch zunächst Kritik, weil das vielleicht zu teuer wäre. Aber er hat gestern dann auch wieder gezeigt, wie wichtig der einfach ist. Wie bewertest du seine Rolle für das Team und für den Verein? So nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.
Ganz wichtig. Er ist so ein bisschen zu dem Gesicht geworden des Vereins. Klar, er ist jetzt nicht der Kapitän, aber er ist trotzdem so gefühlt irgendwie der Lautsprecher, ist nach jedem Spiel irgendwie im TV-Interview, haut ab und zu einen Spruch raus, hat auch über die Nationalmannschaft gut Sympathiepunkte gesammelt und ist spielerisch einfach ein Element, was dem VfB extrem weiterhilft, weil er einfach auf dem Platz auch Sachen macht, womit du nicht rechnest. Mhm. Diese Saison hält er sich ein bisschen zurück, aber er hat halt auch kein Problem, mal aus 40 Metern drauf zu halten. Dann irgendwie auch gestern, wie er da dann so ein bisschen mit am Ball bleibt, den dann noch irgendwie zu Demirovic dann bringt. Klar, Glück da nach dem Fehler von Onyeka und dann am Ende aber trotzdem auch einfach Vollstreckerqualitäten hat und wie du sagst, die wichtigen Tore auch macht. Auch angefangen zu Saisonbeginn, macht in Madrid dann den zwischenzeitlichen Ausgleich, macht gegen Augsburg in der Bundesliga schon das 1-0, gestern das 1-0. Also es war extrem viel Geld für eine gute Bundesliga-Saison, die er gezeigt hat. Aber das Signal, was der VfB und auch Fabian Wohlgemuth als Sportvorstand mit dieser Verpflichtung nach außen und auch nach innen in die Mannschaft gesendet haben, war, glaube ich, ganz wichtig. Denn wenn der VfB beide Guirassy und Undav verloren hätte, hätte es, glaube ich, auch in der Mannschaft und im Kader irgendwie zu mehr Schwierigkeiten und vielleicht auch Diskussionen geführt.
Du sagst Gesicht des Vereins, Gesicht der Mannschaft. Im Positiven, aber auch im Negativen kann man auch sagen, dass er, genau wie die Mannschaft, eben noch nicht dieses Top-Level am Stück abrufen kann. Dass das eben noch was ist. Er ist ja schon etwas älter, aber doch auch ein Spätberufener, weil der ja erst sehr spät dann auch in den richtigen Profizirkus reingekommen ist. Dass er da vielleicht noch was lernt, dass er das auch in den nächsten Jahren vielleicht aus deiner Sicht dann auch schaffen wird? Wie bewertest du seine Zukunft dann auch beim VfB Stuttgart?
Ja, also kann man grundsätzlich auf jeden Fall so sagen, ihm fehlt in manchen Spielen schon die Konstanz oder auch gestern, war ganz witzig, wir stehen dann immer oder ich stehe mit den Printkollegen in der Mixzone und ich wusste, Undav hat schon die TV-Interviews gegeben und habe ihn dann auch gefragt, hier Interview und er so, nee, lass mal heute nicht und dann meinte ich aber, hey, hast du das Tor gemacht? Und er, ja, aber ich habe scheiße gespielt und da merkt man schon, dass er das alles sehr gut einordnet, manchmal kann man von außen betrachtet vielleicht das Gefühl bekommen, dass er da schon manchmal ja nicht anfängt zu fliegen, aber das schon alles sehr geil findet, wie sich das entwickelt hat, auch zu Recht. Klar. Und auf der einen Seite eben hat er trotzdem noch nicht die Konstanz oder ja, ist es irgendwie ja noch nicht so da, kann vielleicht auch nicht. Und auf der anderen Seite hat er körperlich halt Themen. Dennis Undav wird nie 30 Spiele in einer Saison machen, war jetzt auch wieder 2 Monate raus. Mannschaft hat es ganz gut aufgefangen, aber du merkst doch, wenn er und dann noch ein anderer in der Offensive fehlt, dann wird es schon schwierig. Aber Dennis Undav hat sich hier auf jeden Fall festgespielt, wird hier abgefeiert, ist der Publikumsliebling schlechthin. Und wenn er regelmäßig diese Leistung bringt, muss ja nicht mal jedes Spiel sein. Schlechtes Spiel ist immer drin. Aber dann wird er noch mehr auf die nächsten Jahre das prägende Gesicht des VfB. Wie lange er dann dieses Level auch halten kann, muss man, glaube ich, abwarten, gerade wenn man so spät reinkommt, ob du dann sagst, ja, dann hast du vielleicht 2, 3 gute Jahre eben drin und dann baust du wieder ab. Oder ob du jetzt wirklich sagst, du kannst nochmal 5 Jahre da auf Top-Level performen.
Da gucken wir mal, wie es denn bei ihm weitergeht. Beim VfB insgesamt jetzt in der Winterpause, transfertechnisch, wie würdest du das bewerten? Ist da genug gemacht worden aus deiner Sicht, dann eben auch um ja dieses vielleicht jetzt Momentum dann auch wieder aufbauen zu können, um dann in der Rückrunde die Ziele, die man hat, Europa auf jeden Fall, ob über Pokalsieg oder sicher über die Liga dann zu erreichen, dann auch wirklich packt?
Ich denke schon. Gerade offensiv, finde ich, ist man extrem gut aufgestellt, gerade wenn jetzt diese Champions-League-Belastung wegfällt. Du hast einen Woltemade, klar, der jetzt gestern krank ausgefallen ist, aber der sich richtig reingespielt hat, der womöglich der nächste deutsche A-Nationalspieler wird, den Hoeneß so ein bisschen mitgeformt hat. Dann hast du jetzt mit Jakob Brun-Larsen einen Spieler geholt, der sofort funktioniert hat in den ersten ein, zwei Spielen. Den Hoeneß kannte, der sehr viel Spielzeit auch bekommt. Die letzten zwei, drei Spiele finde ich nicht mehr auf dem Level war, was er in den ersten zwei gezeigt hat. Aber der trotzdem einer ist, der dir weiterhilft, den du immer bringen kannst. Also damit Fabian Rieder, noch ein Schweizer Nationalspieler in der Hinterhand, der in der Vorrunde ganz gut performt hat, der vor allem bei Thema Standards gut dabei ist, der jetzt so seit der Winterpause irgendwie so seine Delle hat, möglicherweise auch nochmal kommt und dann natürlich in der Innenverteidigung ganz spannend. Rouault musstest du wahrscheinlich machen mit den 15 Millionen zum jetzigen Zeitpunkt bei einem Spieler, der 23 ist und dem man, was man so hört, hier nicht mehr so die ganz große Weiterentwicklung zugetraut hat, über das hinaus, was er bisher gezeigt hat, und holst dafür wahrscheinlich das aktuelle deutsche Abwehrtalent mit 18 Jahren. Klar, knapp 10 Millionen für ihn hinzulegen, da Finn Jeltsch von Nürnberg, ist schon auch eine stattliche Summe. Aber der VfB hat einen Plan mit Vertrag bis 2030 und dann eben aber nochmal einen Jungen zu holen. Das war so der einzige Punkt, den ich nicht so verstanden habe, vor allem, weil man weiß, Zagadou wird frühestens im späten Frühjahr Richtung Sommer, wenn überhaupt, wieder eine Option. Aldakil immer wieder anfällig, Rouault weg. Dann hast du eigentlich nur noch Chabot als erfahrenen Innenverteidiger und der ist auch erst Mitte 20. Da dachte ich, ob sie dann noch nicht einholen. So, wir haben hier ein bisschen mal rumgesponnen mit Kollegen, so Kategorie Hummels. Keine Ahnung, wenn der, ist natürlich auch alles eine finanzielle Frage, selbst wenn du nur ein Leis bist, also nicht, dass Hummels jetzt nach Stuttgart gekommen wäre, nicht, dass, dass das falsch rüberkommt, aber quasi ein gestandener Bundesligaspieler, 60, 70, 80 Spiele, auch wenn er vielleicht bei dem Verein, wo er aktuell ist, nicht so die Rolle spielt, aber wo du weißt, ähnlich wie Brun Larsen, den kannst du reinschmeißen, der bringt dir ein gutes Grundniveau. Eben in der Defensive und gibt dir da eine Stabilität. Jetzt haben sie sich für die zwei Talente entschieden, noch mit Jaques, noch mit dem jungen Schweizer dazu. Finde ich sehr spannend und ja, muss man abwarten, wie viel Zeit denen gegeben wird. Jeltsch natürlich noch mehr, aber ob Jaques da vielleicht schon Richtung Samstag oder die Woche drauf dann schon ein Thema wird, je nachdem auch, wie lange Aldakil ausfällt. Aber grundsätzlich finde ich die Arbeit von Fabian Wohlgemuth zusammen auch mit Christian Gentner als Sportdirektor und Hoeneß als Trainer absolut gut und für den Winter haben sie das gemacht, was nötig war. Verkaufen, abgeben musstest du keinen, wolltest du keinen, außer als sich das jetzt mit Rouault ergeben hat. Ja. Und deine Defensive hast du doppelt verstärkt, hast gesagt, 2 für 1, kriegst 15 Millionen, gibst das Geld 1 zu 1 aus, holst dir 2 junge Talente, kann man machen. Bisschen Risikoinvest, speziell auf diese Saison geblickt, aber perspektivisch natürlich absolut die richtigen Transfers aus meiner Sicht.
Und diese Perspektive ist es ja, was sie auch haben müssen, um dann eben vielleicht dauerhaft dann sich auch zu etablieren in den Top 5, in den Top 6 der Liga, vielleicht sogar Top 4, um dann eben dann auch die Champions League Einnahmen dann auf lange Sicht jedes Jahr zu haben. Kontinuität, ganz wichtig in der Führung beim VfB Stuttgart momentan gegeben, Kontinuität auf der Trainerposition wäre natürlich auch wünschenswert. Jetzt weiß man, dass an Sebastian Hoeneß natürlich ganz viele andere Vereine dran sind. Dortmund, da ist er ja nun gerade mal dann drumherum gekommen, dahin gehen zu können oder zu müssen. Nee, er muss nicht. Er kann sich's aussuchen, aber da hat man mit Niko Kovac ja zumindest jetzt mal für 1,5 Jahre erstmal laut Vertrag die Planstelle besetzt. Da droht euch keine Konkurrenz. Leverkusen, muss man mal gucken, was mit Xabi Alonso kommt. Oder ist Hoeneß tatsächlich so in diesem Projekt Stuttgart jetzt drin, dass du auch sagst, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, oder ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der gar nicht wechselt, weil hier hat er im Grunde alles, was er braucht.
Es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Argument. Ich glaube schon, dass Sebastian Hoeneß einer ist, der sehr auf seine Karriere auch schaut, aber der das alles sehr bedacht macht. Also es gab ja auch das Interesse von Bayern im vergangenen Sommer. Das hätte er zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht gemacht, weil er weiß, was das für ihn bedeutet, mit dem Namen Hoeneß Cheftrainer beim FC Bayern zu sein. Diese Chance wird er irgendwann einmal bekommen, aber das muss man auch einordnen. Es ist eine zweite Bundesliga-Station. Es ist die erste, auf der er richtig performt oder zeigt, was er kann. Und er ist 42. Also der hat noch eine lange Trainerkarriere vor sich. Und wir hatten es vorhin angesprochen über die Bilder gestern nach Abpfiff, die Emotionen vor der Kurve. Er weiß sehr, was er am VfB hat, dass ihm da viel freie Hand gelassen wird, dass er gutes Mitspracherecht hat bei den Transfers und er liebt es, glaube ich, auch so bei einem Traditionsverein mit dieser Wucht, mit diesem Stadion, mit diesen Fans einfach zu arbeiten. Und meine Prognose, sage ich mal, oder mein Take ist, wenn der VfB Minimum in die Europa League kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sebastian Hoeneß hier noch mindestens in der kommenden Saison bleibt. Wenn sie in der Champions League, wenn sie in die Champions League kommen, glaube ich, ist das gesetzt. Mhm. Warum sollte er das machen? Dann kann er das nochmal mit dem VfB beweisen. Vielleicht dann Richtung K.O.-Phase auch mehr blicken, die Mannschaft nochmal weiterentwickeln. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil für ihn ist, er hat sich hier so, ja, was aufgebaut. Es muss sehr, sehr viel passieren, dass er hier quasi entlassen wird. Also er kann den Zeitpunkt seines Gehens wahrscheinlich selber bestimmen, außer es kommt mal irgendwann ein Totalabsturz, wovon aktuell nicht auszugehen ist. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, Leipzig-Leverkusen sind ja so die zwei, die zusätzlich zu Dortmund kursieren. Wie du sagst, Kovac, zweites Vertrag bis 26, muss man mal schauen, wie sich das anlässt oder ob dann Dortmund auf einmal zur neuen Saison doch einen neuen Trainer sucht. Das Ding ist, er hat ja eine Ausstiegsklausel, die vor allem, oder ja, die für Europapokalteams gilt und die wohl aber auch noch während der laufenden Saison schon aktiviert werden muss. Deswegen ist es alles ja ein bisschen tricky, aber ich sag mal so, mich würde es nicht überraschen, wenn auf einmal im Laufe des März oder Aprils da nochmal eine Vertragsverlängerung von Hoeneß auch von Seiten des VfB irgendwie bekannt gegeben wird.
Würde ein Pokalsieg ihn denn eher wegtreiben, weil er sagt, okay, jetzt habe ich hier einen Titel geholt, viel mehr geht eigentlich gar nicht, oder würde es ihn dann bestärken, darin zu bleiben? Weil das ist ja doch ein Gedanke, den man sich dann machen muss. Kann es noch besser werden oder ist das jetzt vielleicht das Optimum?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Er wird sein Ende sehr gut oder seinen Abschied beim VfB sehr gut wählen. Ich schätze ihn so ein, dass ihn das eher beflügelt und antreibt, je nachdem auch, wie es dann parallel in der Liga lief, um dann zu sagen, hey, wenn man Europa League spielt, wir können hier vielleicht auch mal, Beispiel Frankfurt, ganz weit kommen und Viertelfinale, Halbfinale im Europapokal spielen oder mal in der Meisterschaft nochmal zumindest, ja, jetzt nicht komplett mitspielen, aber zumindest mal anklopfen und zeigen, dass wir da mit Bayern und Leverkusen auch auf ähnlichem Niveau agieren. Deswegen glaube ich, denkt Sebastian Hoeneß eher so, wobei, ja, das natürlich ein perfekter Abschied wäre, den man realistisch betrachtet wahrscheinlich nicht besser erwischen kann. Ja.
Den man sich aber dann zumindest in den Auswirkungen, dass der Trainer geht, beim VfB wahrscheinlich nicht unbedingt wünschen würde. Jetzt hat man mit Angelo Stiller auch noch verlängert bis 29, Ausstiegsklausel nach der WM 26 verhandelt worden. Also der ja auch ein ganz wichtiger Baustein im VfB aktuell und auch für die nähere Zukunft. Was mit Alex Nübel? Ich sehe jetzt gerade nicht so richtig, dass der bei Bayern tatsächlich wirklich als neuer Nachfolger zum Zuge kommen wird, wenn der dann ähnlich wie Cristiano Ronaldo irgendwann mal seine Karriere beenden wird. Mit Urbich hat man ja bei Bayern jetzt noch einen potenziellen Kandidaten. Wie siehst du dessen Zukunft beim VfB Stuttgart?
Ja, ganz spannend. Also die Leihe ist ja erstmal getimed für bis Ende oder bis Saisonende 6 oder bis Sommer 26 und man hat Nübel jetzt ja natürlich gleich zwei Signale gesendet. Einmal mit der Vertragsverlängerung. Die Bayern hätten ja die Option gehabt, ihn in diesem Sommer schon zurückzuholen. Das wird jetzt definitiv nicht passieren. Nur das Nübel und Urbig. Und dann, dass die Bayern so einen jungen Torwart wie Urbig holen mit einem ähnlichen Plan, wie man ihn damals ja mit Nübel hatte, was dann nicht so umgesetzt wurde, wohl wie abgesprochen oder dann auch nicht so funktioniert hat, signalisiert ihm ja schon sehr deutlich, dass seine Zukunft möglicherweise oder sehr wahrscheinlich nicht in München liegt, auch wenn er das bis vor ein paar Wochen zumindest immer ja bekräftigt oder bestärkt hat, dass er sich selber schon da sieht und auf Perspektive die Nummer 1 in München und dann auch in der Nationalmannschaft sein will. Durch die Vertragsverlängerung von Neuer ist jetzt klar, Nübel wird auch nächste Saison die Nummer 1 sein, weil es eben noch als Laie läuft. Und dann ist die große Frage, schafft es der VfB über eine erneute Champions-League-Qualifikation, eine gute kommende Saison wieder sich dauerhaft in diesem europäischen Geschäft zu etablieren, um dann auch einen Mann wie Nübel, der, was man so hört, bei Bayern jetzt nicht ganz schlecht verdient und die Bayern ja auch noch einen Großteil des Gehalts auch stemmen, quasi zu holen, ohne sich die Gehaltsstruktur komplett zu zerschießen. Es wird jetzt schon aufgestockt, auch so Spieler wie Mittelstädt, Leveling, Stiller, die wurden jetzt alle gehaltstechnisch natürlich angepasst mit ihren Verlängerungen oder Festverpflichtungen. Und ob man Nübel da ein bisschen eingruppiert oder ob dann Nübel eher der Typ ist, dass er sagt, dann geht er ins Ausland, sucht sich eine schöne Stadt in Spanien oder in Italien und spielt da auf europäischem Niveau, weil man natürlich auch beim VfB mit Dennis Simon nach eigener Aussage das deutsche Torwarttalent aktuell hat. U19-Torhüter, spielt aktuell mit jetzt Ende letzten Jahres 18 geworden, spielt Stamm in der dritten Liga in der U21, der sich so ein bisschen beweisen soll, den man behutsam aufbauen will und dem man eben die Perspektive aufzeigt, du bist die kommende Nummer 1 beim VfB Stuttgart. Und da ist dann der Grad, wann ist er bereit für den Übergang? Ist das schon Sommer 26? Dann ist er 20, der Simon, dass man sagt, der VfB hat jetzt vielleicht 2 Saisons Europapokal gespielt, hat einen deutschen Nationaltorhüter gehabt und jetzt stellst du einen 20-Jährigen rein, ob du dann dieses Risiko gehst und das Vertrauen da so groß ist oder ob man eben sagt, Nübel hat sich so bewiesen und reingespielt, dass man sagt, man stemmt das Gehalt und verpflichtet ihn fest. Sehe ich aktuell aber eher weniger, sondern dass man dann schon in Richtung Dennis Simon dann hier beim VfB auch denkt.
Ist ja auch erstmal noch die Zukunft, die etwas weiter im Voraus liegende Zukunft. Kommen wir nochmal zur Gegenwart, zum Wochenende gegen Dortmund. Da steht jetzt das Spiel an, bei dem der VfB sich jetzt beweisen muss, ob das, was im Pokal gegen Augsburg funktioniert hat, vielleicht auch in der Liga dann wieder funktioniert, zumindest im Ergebnis. Auch da würde man sicherlich einen dreckigen Sieg dann erstmal nehmen. Aber es wäre wichtig, wieder einen Sieg einzufahren, um dieses Momentum, wie man immer so schön sagt, dann auch tatsächlich aufzubauen. Ich glaube, Hoeneß hat es auch selber gesagt, wir müssen jetzt Momentum aufbauen. Klappt das gegen Dortmund aus deiner Sicht? Was lässt dich nach dem Augsburg-Sieg positiv darauf blicken, dass es auch mit Dortmund oder gegen Dortmund in dieser neuen Konstellation mit neuem Trainer passt?
Ganz spannend auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses Spiel dem VfB gestern oder dieses Spiel gestern dem VfB schon was geben kann. Zum einen, dass sie sehen, hey, wir stehen im Pokal-Halbfinale, dass das dir den Push gibt und du siehst, du warst nicht auf deinem Top-Level und hast dieses Spiel irgendwie gewonnen, aber jeder ordnet irgendwie ein, hey, wir waren eigentlich nicht gut. Und dass jeder beim VfB, so sehe ich den Kader aktuell, den Anspruch für sich hat, anders zu performen. Und speziell die Spiele gegen Dortmund, auch gegen Leverkusen, waren in der vergangenen Saison irgendwie besonders aufgeladen. Jetzt in Dortmund natürlich nochmal spezieller, wenn man auf Anton und Guirassy trifft. Ja. Auch auswärts hat sich der VfB in den letzten Jahren, mit Ausnahme der letzten Saison, in Dortmund eher schwer getan. Kovac als neuer Trainer, hat auch Demirovic gestern gemeint, der wird die natürlich anspitzen und die jetzt erstmal stabilisieren. Aber ich glaube, wenn sich der VfB zurückerinnert an die ersten 3 Wochen dieses Jahres und dieses Spiel gestern mitnimmt als Antrieb zu sagen, hey, wir können weiter gewinnen, sind wieder so ein bisschen in der Spur und haben spielerisch trotzdem noch enormes Potenzial. Woltemade dürfte im Normalfall wieder fit werden bis dahin. Dann glaube ich, dass der VfB da mit dem BVB mindestens mal auf Augenhöhe agieren kann.
Hast einen Tipp? Glaskugel in diesem Podcast immer gerne genommen. Also nicht bei mir, aber von den Gästen. Ich fordere sie von den Gästen ein.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin diese Saison ein miserabler Tipper, auch bei uns im Tippspiel, was wir hier haben. Nachdem es letzte Saison überraschend gut lief, bin ich diese Saison eher Abstiegszone. Aber ich gehe auf ein relativ enges Spiel und der VfB nimmt einen Punkt aus Dortmund mit einem 2-2.
Dann sind wir gespannt, werden wir verfolgen am Wochenende, am 21. Spieltag der Bundesliga. Daniel Haug war das von der, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, der neuen 107.7, so der Radiosender aus Stuttgart. Bester Rock und Pop. Daniel, danke dir.
Vielen Dank.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast.
Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designer Muschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.